Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adeptus Geimann. Ich bin hier gerade noch hier am
Hallo, rum, hallo.
Handy noch rausholen. Wir sind wieder am Start. Das ist ein ganz komischer Anstieg, weil ich so halb noch irgendwie, ich wollte mein Handy irgendwie rausholen, um so einen Flugmodus zu schalten und auf Notizen zu gucken. Aber es gibt gar keine Notizen für heute, weil wir machen heute eine spontane große Folge.
Genau. Und ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ja.
Hat zwei Gründe. Erstens, ich hab mir mal wieder gottlos einen Energy-Drink reingepfeffert, bin dann hierher gefahren und ich habe jetzt kurz vor der Aufnahme erfahren, dass ich zum Warhammer-Spielen im Hobbyladen praktisch verabredet bin mit jemandem, den ich nicht kenne. Und da bin ich immer aufgeregt. Das ist immer ein bisschen wie ein Date. Date mit kleinen Plastikfiguren. Und jetzt habe ich gesagt, also ich habe das Date in 2 Stunden und wir müssen jetzt hier noch vorproduzieren und jetzt habe ich hier so ein bisschen rumgepeitscht, muss aber jetzt auch ein bisschen die Ruhe reinkriegen, damit wir hier auch eine entspannte Folge haben.
Ja, das ist witzig, weil eigentlich wäre sowieso heute Warhammer spielen gewesen, aber dann hat sich das wieder ein bisschen verschoben mit einem Warhammer spielen und deswegen hatte Salim sich jetzt noch spontan einen Warhammer Spielpartner organisiert.
Ich war so... Ich bin seit dem Raccoon bin ich so.
Ich bin immer so. Heute kamst du hier an und war so, das ist das letzte Mal, dass ich dieses Jahr spielen kann. Dann ist Weihnachten und dann ist das und dann ist das. Und ich war die ganze Zeit so, was machst du zwischen den Jahren?
Und ich so,
na, ich hab halt ein Kind.
Ja. Aber ich mach zwischen den Jahren tatsächlich fest eingebucht Crusaden wieder. Aber da spiele ich halt meine Tyranniden und jetzt will ich halt meine Victrix Honor Guard halt spielen, weil ich hab die bemalt. Die sind fertig. Ich habe übelst Bock, die zu spielen. Und ich hatte so ein bisschen die Angst, dass wenn jetzt das neue Balance Starter Slate kommt, dass sie halt so totgenervt werden. Und dann ist es so, ich habe die bemalt, ich bin bereit, totgenervt. Und dann stehe ich da und bin traurig. Also ich will einmal mit denen irgendwo reinjieten, gottlos irgendwas wegsemmeln. Dann bin ich glücklich, dann bin ich auch beruhigt und dann kann auch so ein Balance Starter Slate kommen.
Aber das wirst du auch nachher. Aber ich meine, das passiert ja heute. Weißt du schon, gegen was du spielst überhaupt?
Also laut WhatsApp-Profilbild ist er ein Mensch.
Ah, also Guard, oder?
es scheint ein Mensch zu sein, laut seinem Profilbild. Nee, er hat nur gefragt, suchst du noch jemanden zum Spielen? Ich habe gesagt, jo, geht los. Man tauscht praktisch in unserer Warhammer-Gruppe, die wir haben, selten aus, was man spielt. Und dann sitzt man, dann ist man so im Hobbyclub und so, oh nö, Negrons, oh nö, Tau. Deswegen, na, keine Ahnung, ich muss mich überraschen lassen.
Ich bin mal gespannt.
Im Worst Case spielt er auch Ultramarines. Also, Ultramarines Worst Case oder er spielt
Er spielt auch Ultramarines, aber er hat dann 3-mal Victrix Guard.
Das wäre Pain. Dann wäre ich sehr traurig, weil dann wird es einfach ein Kackspiel. Oder er hat halt Knights.
Aber Knights ist doch fein.
Ja, fein, aber du weißt ja, ich spiele so, ja nicht so gerne
dagegen. Hater.
Ja. Das heißt, es ist jetzt so eine kleine Wundertüte, die auf mich wartet. Vielleicht schreibt er mir jetzt auch noch so, ja, dann sehen wir uns dann gleich in 2 Stunden. Ich und meine Knights warten auf dich. Ich glaube, ich habe mir gerade ein Ei geprellt, ich muss nach Hause.
Ich und meine Crude. Dann bist du so deine Crude, aber das ist doch gar keine Faction. Dann spielt er dieses Crude-Detachment, hat so 500 Figuren und du guckst so die ganze Zeit, und dann spielt die ohne Clock und du guckst so die ganze Zeit, wie er so 100 Figuren bewegt.
So und die Laden ist schon so, Crude. Okay, wir müssen jetzt schließen und ich bin so, okay, alles klar.
Ja.
Dann bleiben halt meine Victrix gerade im Deep Strike und dann bin ich auch traurig. Ja, das ist halt gerade Stand der Dinge. Und bei dir so?
Ey, ich bin die ganze Zeit jetzt irgendwie noch so am Hustlen. Ich habe gedacht, nach dem Rock'n'Rumble wird's irgendwie voll entspannt. Es ist auch nicht voll stressig, aber es ist die ganze Zeit schon irgendwas zu tun. Das ist so wie dieses Meme mit diesem Kreislauf mit bald wird es wieder entspannter, dann habe ich Zeit, um Videospiele zu spielen. Und dann quasi, bald wird es wieder entspannter, dann habe ich Zeit, um Videospiele zu spielen. Und das ist so ein bisschen gerade das Ding. Ich glaube, dann bald wird es wirklich wieder entspannter, wenn dann quasi so dieses Vorweihnachtsding durch ist. Weil ich bin auch so, also ich sag mal, ich arbeite gerade so auf 80% irgendwie Effektivität nur. Also ich daddel irgendwie viel rum und dann ist der Tag irgendwie schnell vorbei. Also ich schlaf irgendwie lang. Dann fange ich irgendwie an mit der Arbeit und dann mache ich irgendwie lange Mittagspause und dann ist es schon irgendwie voll spät und dann habe ich irgendwie nichts so richtig gemacht. Deswegen ist es gerade eine sehr weirde Zeit, die jetzt gar nicht so unproduktiv ist. Also ich habe jetzt schon ultra viel Adventskalender vorproduziert. Ich meine, jetzt heute ist ja dann das 7. Türchen rausgekommen. Ich weiß gerade gar nicht, was es ist. Ich glaube, das 7. ist noch eins von denen, die wir heute aufnehmen. Ich weiß, morgen gibt's ein ganz besonderes.
Ich werde genauso überrascht sein wie du. Aber ich finde, es ist eine coole Sache. Ja. Also ich bin sehr zufrieden, wie es aktuell läuft und wie es aktuell ist und auch die Kommentare, die ich gelesen habe, das hat mich mega gefreut. Aber ich weiß auch, was du meinst mit jeder Tag ist so gleich und jeder Tag ist so, nicht gleich, sondern jeder Tag ist so schnell vorbei.
Ja.
Weil bei mir ist es so, dass jeder Tag hat halt einen festgelegten Rhythmus in der Familie. Und das ist halt wirklich täglich größtes Murmeltier.
Das Ding ist, bei mir ist es ja genau umgekehrt, weil ich habe ja überhaupt keinen Rhythmus.
Mhm.
Ich glaube, bei mir ist im Moment so das Problem, ich habe so viele Sachen noch, also ich habe noch so viel Videos zum Schneiden für Paintomancy und so, dass ich nie so richtig quasi fertig bin an einem Tag. Also ich könnte quasi jeden Tag noch viel länger machen und dann übertragen sich die Dinge immer. Mhm. Und deswegen fühlt es sich so gleichförmig an, weil dann quasi es am nächsten Tag immer mit derselben Sache irgendwie noch weitergeht. Also es ist ein bisschen so ein Es ist so ein Kaugummi gerade, was sich so zieht. Und ich glaube, jetzt nächste Woche werde ich aber dann ja so mit den meisten Sachen fertig. Und dann kann ich mich endlich wieder so ein bisschen freier irgendwie so ein paar Projekten widmen. Also ich habe richtig Bock, irgendwie mal jetzt meine Emperor's Children irgendwie spielbereit zu bekommen. Ich habe Bock, irgendwie mehr bei Adeptus Gamma reinzugehen und ein bisschen mich da mehr mit dem Content auseinanderzusetzen, was so der Plan sein könnte. Weil der Adventskalender ist ja jetzt so ein bisschen, damit wollen wir jetzt so ein bisschen den Kanal nochmal so kickstarten und dann so ein bisschen auf dieser Motivation im Januar reiten. Du guckst so, du hast so zweifelnd geguckt.
Nein, gar nicht. Ich höre dir gerade zu und habe auch meine Gedanken dazu, weil ich muss auch feststellen, dass ich überraschend oft an Adeptus Gaiman denke. Ich denke da überraschend dran, weil ich mir denke, man guckt natürlich auch auf auch international auf andere Kanäle, was die so machen, und ich denke mir immer so, wir unseren besonderen Spirit weiterbehalten und man kann halt von da aus gut ausbauen.
Ja.
Und ich glaube so, dieses klassische, jedes Video ist irgendwie ein Lorschnipsel, der besprochen wird. Ich würde halt gerne darüber hinausgehen und sagen, wir gehen halt in so eine Crusade-Richtung. Und das ist natürlich viel Vorbereitung. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, wir sind ja auch Typen, wir wollen das dann geil machen. Das heißt, wir wollen cooles Gelände, wir wollen irgendwie das cineastisch gestalten. Wir wollen vielleicht eine Nebelmaschine, wir wollen einen Boot.
Nebelmaschine ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert an dem Thema.
Die Nebelmaschine, ja, genau. Du weißt, wir wollen ja Stimmung erzeugen, wir wollen irgendwas Geiles machen und etwas Uniques schaffen.
Besonders mit viel
auf YouTube.
Nebel halt. Also,
und ja.
Ich finde, Warhammer-Videos haben oft nicht genug Nebel.
Genau. Und nicht nur, dass die Spielplatte vernebelt wird, sondern auch der Dice Tray.
Ja, genau. Also, das ist auch so, einfach so ein bisschen Spannung zu erzeugen, dass man so beim Würfeln auch so, macht den voller Nebel, dann würfelt man rein, dann wird er so weggepustet.
Genau, wird so kleinen, weggepustet. Mit so einem
kleinen Taschenventilator.
Dann der Nebel geht über die Würfel. Du sagst so, ja,
Wurf.
Das waren 4 Sustained Hits und ich bin so, nee, das waren keine 4.
Du hast 4 Einsen gewürfelt, dein Lein ist gerade tot. Nein, das waren alles Dreierlöcher.
Genauso stelle ich mir das vor.
Ja.
Also man ist gedanklich schon sehr viel.
Ich finde, wir könnten im Podcast auch mehr Nebel einfach gebrauchen.
Ja.
Vielleicht sollten wir irgendwie einfach rauchen im Podcast oder so.
Hast du mir das erzählt oder war das ein Arbeitskollege? Der hat mir irgendwie erzählt, der hatte einen Auftritt, also so einen Live-Band-Auftritt. Und irgendjemand oder sogar er selbst hat in die Nebelmaschine uriniert. Und das muss übelst gestunken haben. Das fiel mir jetzt gerade so random
an. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber quasi in den Tank oder vorne in den, wo der Nebel rauskommt.
Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich weiß nicht, wohin.
Weil wenn er in den Tank gepinkelt hat, dann wird ja quasi der Urin dann halt
vernebelt.
Verdampft.
Ja, ich glaube, es war sowas richtig krank Absurdes, wo ich einfach froh war, dass ich nicht.
Ich fand das nicht.
Okay, gut. Nee, dann war das ein Arbeitskollege, der auch irgendwie oder ein ehemaliger Arbeitskollege, der da seine Auftritte da hatte. Ja, war ich einfach froh dabei.
Aber live auch auf der Bühne hat er da reingepinkelt, oder?
Nee, hinter der Bühne vor seinem Auftritt.
Warum? Also
weiß ich auch nicht. Ich glaube, das war so ultra besoffen und dann drauf. Ich glaube, das war sogar so eine Karnevalsveranstaltung hier in Köln.
Ah.
Deswegen Prost, okay. Mahlzeit an alle.
Also Karneval, also dann habe ich keine Fragen mehr, weil Karneval erklärt ja, das Thema ja. Urin in allen Farben genau, und Formen. Ja, ja. Also deswegen. Ich hatte das nur mal, ich habe mal mit meiner Band, also mit meiner früheren Band, als ich noch eine Band hatte, damals in meiner Jugend, da habe ich nur mal in einem Club gespielt, der war nicht besonders groß, also die Bühne war so groß, dass wir kaum drauf gepasst haben und die haben so viel Nebel geballert, dass ich die Leute nicht mehr gesehen habe vor der Bühne. Das war so, auf der einen Seite war es ganz schön, weil man konnte sich dann einfach vorstellen, dass der Raum komplett voll ist. Mhm. Auf der anderen Seite war es auch weird, weil ich habe halt gar nichts gesehen. Also ich habe wirklich, also dann, da war alles voller Nebel und dann hat noch das Licht so, also dann hatten die noch so Spots, die quasi in den Nebel so reingestrahlt haben. Und mich geblendet haben und ich habe keine Ahnung, da hätten 300 Leute sein können, da hätten auch 3 Leute sein können. Ich habe nichts gesehen.
Ja, wenn ich, aber deswegen brauchen wir das.
Aber das vermisse ich einfach.
Also, ja, deswegen, ja. Wir brauchen eine Nebelmaschine, wir brauchen Lichtstimmung, ich glaube, wir können das, was wir gerade haben, gut ausbauen und dann da uns was Neues erschließen. Und ich habe da Bock, aber ich denke mir halt auch, das ist halt sack viel Arbeit.
Ja.
Das ist wirklich.
Ich glaube, wir müssen leider. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, jetzt mit den Adventskalender-Türchen. Es wäre viel smarter gewesen, glaube ich, wenn wir da Shorts draus gemacht hätten. So reichweitentechnisch.
Den Gedanken hatte ich auch.
Ja. Aber darf man nicht mit. Aber es ist zu spät.
Ja, es ist zu spät. Den Gedanken hatte ich auch.
Zu viel
dann hatten wir aber auch Folgen, die waren so 5 und 8 Minuten lang, die hätten in den Short nicht gepasst. Da war ich dann wiederum, da ist es schon wieder cool.
Ja.
Ja, denken wir nicht drüber nach. Wir haben das jetzt so gelöst. Ja. Man kann ja da immer noch sich für Shorts was übernehmen.
Ich glaube, wir müssen im Januar, also wir machen jetzt so ein bisschen hier so, weil wir haben jetzt nicht so viel Themen für den Podcast heute, weil es quasi diese Vorweihnachtszeit ist.
Ja.
Deswegen ist heute so ein bisschen so ein datteliger Podcast.
Ja.
Deswegen besprechen wir das einfach jetzt live. Ich glaube, wir müssen im Januar richtig in die Shorts rein. Ich glaube, wenn wir...
Ja.
Nein, einfach nein.
Nein, richtig in die Shorts rein, genau. Ja. Und wenn wir dann die Reichweite haben, dann komme ich mit meinem Bruder.
Mit kurzen Hosen, da haben wir dann halt auch einfach ein bisschen mehr Luft. Ja. Und dann können wir richtig gut an den
gehen
Videos
wir,
arbeiten.
Gehen wir da voll rein. In den Shorts nee, bin ich auch dafür. Ja. Also, ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass das so gerade mein Hobbythema Nummer 1 mit ist halt Crusade. Weil ich da wieder reingehe in die Crusade, weil wir es halt in dem letzten Podcast, in dem größeren besprochen haben. Und ich jetzt angefangen habe, meinen Brutsack zu basteln und es war super witzig, weil ich hatte so einen Moment, wo ich mir dachte, okay, die Victrix-Garde, die ist jetzt spielbereit, die ist fertig und jetzt gehst du wieder in Crusade, jetzt machst du die Vorbereitung Crusade und was brauchst du für das nächste Spiel?
Brutsack. Und Nebelmaschine.
Ich sag's dir so, ich hatte so einen richtigen Männermoment, so einen Männerhirnmoment, weil in meiner Erinnerung und in meiner Vorstellung war das ein gigantisch dicker, fetter Brutsack. Der war so gigantisch fett groß. Und dann habe ich den so aus dem Gussrahmen geknipst. Und ich habe ja schon erzählt, ich habe einen Tyrannofex gebaut. Und in dem Gussrahmen ist halt ein Thermigon mit dabei. Und der hat halt diesen Brutsack. Und wenn du den halt ohne das Monster baust, kannst du da halt irgendwie was draus basteln mit Green Stuff. Und im Nachgang denke ich mir so, der Thermigon hat ja auch nur eine beschränkte Größe.
Mhm.
Das heißt, es hätte mir klar sein müssen, dass der Brutsack nicht so groß ist wie der Thermigon, sondern wesentlich kleiner oder nur
ein Drittel. Und der Thermigon ist, glaube ich, den hat man viel größer in Erinnerung, ganz weil genau. Der so ein altes Tyranniden-Modell
genau.
ist.
Genau, absolut. Und dann hatte ich diesen kleinen Huckel in ihm und dachte mir so, das ist doch kein Brutsack, das ist doch viel zu klein. Und dann habe ich meinem Crusade-Kumpel habe ich dann so ein Video gemacht, Kevin, habe gesagt, Kevin, es tut mir so leid, mir ist es auch ein bisschen peinlich.
Also stimmt, der Norn-Emissary soll da rauskommen.
Ja,
ne?
Der Norn-Emissary, da kommt das Knie vom Norn-Emissary raus, so gefühlt. Und dann habe ich ihm so ein Video gemacht, wo ich ihm das so zeige und sage so, es ist mir gerade ein bisschen unangenehm, aber der Brutsack ist wesentlich kleiner als in meinem Kopf. Also wirklich so, Männer unterschätzen ihre Größe oder überschätzen ihre Größe. Moment war das, wo ich mir dachte, der Brutsack ist so ein bisschen...
Ein Brutsäckchen.
Jetzt muss ich mal rausgucken, was Kevin geantwortet hat.
Ich meine, da kommen ja auch Thermaganten raus.
Ja, das stimmt, da kommen eigentlich Thermaganten und da passt es von der Größe. Ich fand's so ultra witzig, was Kevin mir da geantwortet hat. Er meinte nur, solange der kleine Brutsack einen guten Job macht, gut aussieht und rasiert ist, bin ich zufrieden. Und ich dachte mir, okay, ich versuche den jetzt so ein bisschen zu pimpen mit Green Stuff, den so in Ruinen einzubetten, dass der halt praktisch so in Urin, dass ich halt so praktisch so ein paar Raumschiff-Ruinen so hinpacke, dass es ein bisschen kaschiert wird, dass der halt in meine Hand passt, der Brutsack. Es soll am Ende nur ein Marker sein, aber ich finde, das, was wir ja auch schon besprochen haben, das Auge spielt absolut mit bei einer Crusade.
Ja.
Und wenn du dann so einen kleinen Brutsäckel hast und da kommt so ein riesiger Non-Emissary raus.
Ich hätte
raus.
Dann richtig heißen Tipp, wie du das so ein bisschen kaschieren kannst, okay, dass der so klein ist. Nebel. Kaufst du noch eine Nebelmaschine für den Brutsack?
Einfach mit einer E-Zigarette.
Ja, genau. Du baust einfach so eine, du kannst ja so eine Brutsack-Vape bauen, wo du dann immer aus dem Brutsack so rausziehst und dann kannst du so, wie quasi so ein Eimer, wie wenn du so Eimer rauchst, ja, dann kannst du den wieder so im Brutsack rauchen, kannst du das direkt wieder so reinpusten.
Ich glaube, das wird so, es ist, wie es ist. Der Brutsack hat die Größe, ich habe nur die Größe, die ich habe, und damit muss ich arbeiten, mein ganzes Leben schon. Und es ist, wie es ist.
Es kommt ja auch dann am Ende drauf an, was in dem Brutsack drin ist.
Genau. Und wer schon mal bei einer Geburt dabei gewesen ist, das, was da am Ende schlüpft, ist auch viel größer als das, was...
Ja, man ist dann überrascht, also was da alles rauskommt. Also
ich sage immer, mein Sohn war wie so ein Wurfzelt. Weil wenn so ein Baby schlüpft, dann ist man so... Ist aber ja, klein, weißt du, so mit... Und dann war das so... Das war der surrealste Moment in meinem Leben, deswegen ist er so hängen geblieben. Vor meinen Augen entfaltete sich dann dieser Mensch. Das war so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Harry Potter Voldemort.
Und dann wurde er auf leere Bierflaschen und Zigarettenstummel gelegt.
Genau. Und dann mit sehr viel Nebel eingenebelt. Deswegen so ein Norm-Emissary, wenn der aus seinem Brutsack schlüpft, dann ist es vielleicht wie so ein Wurfzelt, dass der sich dann erstmal zu seiner vollen Größe...
Ja, der ist ja so
eingemummelt und dann... Genau, wird er dann halt einfach groß. Genau, und das ist, ich glaube, so werde ich das verkaufen, werde den schön bemalen und dann werde ich ankommen und sagen, hier, es kommt nicht auf die Größe an.
Ich finde es aber geil, wenn du trotzdem ein paar Haare dran machst.
Brutsäckchen. Nee, ich finde das schon ekliger, wenn der so glatt rasiert ist.
Nee, ich finde es nicht so eklig, wenn da auch so ein paar Haare so, wie bei dieser Grimdark-Painting-Methode, dass man so Teddybär-Fell so ein bisschen so mit einbaut und so.
Boah, die kenne ich noch gar nicht.
Das kennst du nicht? Nee. Boah, das ist der Wahnsinn. Da gibt's so, die machen auch so, also das ist so ein YouTube-Kanal, das Grimdark-Compendium.
Mhm.
Und das sind so unterschiedliche Künstler, die da quasi Videos für produzieren. Und da gibt's einen, der immer super gerne so Teddybär-Fell benutzt. Und der hat so Skaven gemacht, wo der dann dieses Fell so eingearbeitet hat. Und da haben die Skaven teilweise dann halt so physisches Fell an manchen Stellen und so. Das ist geil.
Nee, ich bin kein Fan von Haaren.
Und
nee.
Und er hat auch dann, der hat so hier so Kreischer gemacht, diese Zinnstimmungen. Und da hat er dann auch so das die Haut mit dieser Glue Reduction Methode gemalt und dann auch so Haare mit reingemacht. Das ist so.
Sehe ich halt bei Tyranniden nicht, weil Tyranniden haben halt keine Haare.
Ja, also aber das ist ja dann,
wenn der Non-Emissary so, weißt du, wenn der so eine Goldkette hat mit so einem richtig schönen Busch auf der Brust, weißt du, der Non-Emissary mit so einem richtig schönen Brustfell, dann würde ich da Haare mit einarbeiten, aber so würde ich es eher nicht tun. Eher
aber ich habe da auch schon Tyranniden mit Haaren gesehen, das ist schon cool. Aber es ist natürlich nicht dein Stil, ne?
Nee, überhaupt nicht. Also ich finde das ja gerade, dass die so glitschig. Das finde ich ja das Schaurige. Die sind ja auch angelehnt an Aliens aus dem Jahre 1977. Und du willst mir jetzt unbedingt die behaarten.
Ja, ich suche gerade hier. Hat der Fell?
Hat der Fell?
Der kleine Rattenmann? Nee, das ist er nicht. Ich schick's dir später.
Du schickst es mir später. Genau.
Ja.
Aber ja, man denkt dann tatsächlich viel über Crusade und über Adeptus Gaiman und was man hätte besser machen können. Aber es ist halt, wie es ist. So, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen den Faden verloren, weil irgendwas wollte ich dir auch brennend gerne erzählen.
Mhm.
Und es ist verschwunden.
Deswegen. Was Lore-mäßiges oder was?
Nee, Lore-mäßig müssen wir so ein bisschen aufhalten, weil wir sind ja beide gerade in Band 6 drin.
Ja.
Und es ist die Höllenfahrt. So viel so können wir erzählen. Es ist die absolute Scheiße.
Ich bin jetzt bei, warte, ich kann mal kurz gucken. Ich habe vorm Podcast noch weitergehört. Wo haben wir es hier? Ich habe jetzt noch 38 Minuten auf doppelter Geschwindigkeit. Also ich bin bei Kapitel 188 von 201. Ich habe es fast geschafft. Und ich werde es heute noch fertig hören. Aber es ist wirklich... Also so, um so viel schon mal vorwegzunehmen, wir dürfen aber wirklich, wir müssen da ganz schnell abbrechen, weil sonst haben wir nichts mehr in der Folge darüber zu erzählen.
Das war,
es ist das schlechteste Warhammer-Buch, was ich in meinem Leben gehört habe.
Absolut, 100% nach Mortis von der Siege of Terra, die teilen sich gerade meinen allerletzten Platz und ich habe mies recherchiert. Nein, ich habe so viel Literatur mittlerweile eingesogen und schon so mein ganzes Leben immer mal gelesen und das ist wirklich mit Abstand das Schlechteste überhaupt und ich hatte die ganze Zeit Schiss, weil ich höre das und denke mir, ich war immer so, oh, bitte Ruben, mach dir Notizen, ich weiß nicht, worum es sonst geht, ich raff das nicht, das ist alles nur Scheiße, Ruben, du musst mich da durchführen und ich habe die ganze Zeit überlegt, während ich das höre, worüber können wir dann im Podcast reden. Und ich glaube, das Ding ist in einer halben Stunde besprochen.
Ich glaube, ich habe da noch ein paar Aspekte, gerade zum Ende, wo wir schon noch ein bisschen drüber quatschen können. Da können wir ein bisschen ausholen, da können wir ein bisschen mutmaßen. Also ich glaube, das ist schon in Ordnung. Also eine Stunde werden wir da schon irgendwie gefüllt kriegen.
Aber dann so ist auch gut. So. Ich glaube, das wird eine Folge. Gut.
Also wir machen eine Folge und dann reicht's. Ich habe gerade so ein bisschen, also ich habe ein bisschen Hoffnung tatsächlich für Band 7. Obwohl der ja uns angekündigt wurde mit, der wird richtig schlimm. Eventuell könnte der aber bei mir irgendwie so ein, also wenn es so ist, wie ich mir vorstelle,
ich
könnte der irgendwie
über den Band was bekommen.
Also das Ding ist, jetzt quasi kleine Spoilerwarnung, ich weiß auch nichts, ich weiß auch jetzt nichts aktiv zum Plot, aber wenn ihr jetzt gar nicht wissen wollt, wo es um Band 7 rumgeht, dann müsst ihr irgendwie kurz skippen oder so. Aber es ist, also ich werde nichts Handlungsmäßiges spoilern, weil es hat weder was mit Band 6 zu tun, noch weiß ich, was irgendwie genau in Band 7 passiert. Das ist ein bisschen Mutmaßen und Klappentextbesprechung quasi. Es geht in Band 7 wohl um ein Schiff, was durch den Warp reist. Was halt, der heißt ja auch Sea of Souls, glaube ich. Und es geht dann quasi um die Crew. Und
mit dem Captain, mit dem Eddie Murphy Captain.
Keine Ahnung.
Auf dem Cover ist Eddie Murphy.
Ja, auf dem Cover, ja.
Ja, genau, auf dem Cover ist Eddie Murphy in Admiralskleidung.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt so ein bisschen so ein Event Horizon Ding wird. Das ist halt einfach so eine in sich geschlossene Cosmic Horror Geschichte ist. Es wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut. Also wenn ich jetzt auch von der generell der den schreiberischen Qualitäten der Dawn of Fire Reihe ausgehe, dann wird das jetzt keine Weltliteratur und kein krasses geiles irgendwie Science Fiction, ist ja auch nicht Science Fiction, aber kein so Cosmic Horror, ein krasses Cosmic Horror Buch. Aber es würde mir schon reichen, wenn es ein okayes Cosmic Horror Buch ist im Warhammer-Setting, weil ich habe sowieso irgendwie bei der Dawn of Fire-Serie mittlerweile dieses rote Fadenthema so ein bisschen aufgegeben. Also wir wissen ja, Band 8 heißt die Hand Abadons. Das heißt, wir wissen, es wird dann wahrscheinlich noch mal irgendwie ein bisschen mehr um den roten Faden gehen. Aber in Band 9 geht es dann ja um den Silent King. Und ich sag mal so, bis jetzt, bis quasi kurz vorm Ende von Band 6, habe ich da noch nicht irgendwie rausgelesen, dass irgendwie der Silent King angeteasert wird. Und ich habe das Gefühl, das wird so eine riesen Random-Aktion am Ende. Also meine Prediction ist so ein bisschen, dass dann halt da irgendwie der Silent King reinkommt. Und dann, es ist ja irgendwie auch ein Prequel dann für Dark Imperium. Wo ich mich auch die ganze Zeit so ein bisschen frage, es wird halt irgendwie, also Dark Imperium wird null irgendwie angeteased, es wird halt die ganze Zeit quasi diese Reise dann ins Imperium Nihilus irgendwie halt besprochen und dass da halt irgendwie ein Weg gefunden werden muss. Aber wo das Ganze irgendwie hinführen soll, das checke ich irgendwie nicht. Und ich glaube, dass das auf so einer ziemlichen Nullnummer endet, die Reihe, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass wir am Ende auf die Reihe zurückgucken und sagen werden, so, wir fassen euch das jetzt mal zusammen. Ich habe schon, meine Idee ist, wir machen am Ende ein Video, wo wir noch mal die Geschehnisse von allen Büchern zusammenfassen, also so ein 2-Stunden-Podcast irgendwie, wo wir nochmal über alles sprechen. Und das Video nennen wir dann, wir haben die Dawn of Fire Buchreihe gelesen, damit ihr das nicht tun müsst.
Ja, ich habe nämlich jetzt gerade, während du geredet hast, mal schnell was nachgeguckt, weil ich angefangen habe, seitdem wir Adeptus Gaiman machen, habe ich angefangen, noch stärker auf Autoren zu gucken, weil ja oft dann so die Frage kommt, gerade für Neueinsteiger, wie steige ich denn eigentlich ein in Warhammer-Literatur? Was nimmt man sich da vor? Und das ist immer eine schwierige Frage und Was ich bin persönlich jetzt abgesehen von Warhammer, bin ich so ein Typ, dass ich, wenn ich einmal einen, dass ich mich ganz oft an Autoren halte. Also ich hatte mal so eine Stephen King oder Stephen King, wie man ihn noch nennt.
Steffen.
Doch, Stephen King.
Tatsächlich ist der Stephen
King. Ich hab It im Kino gesehen, den neuen Teil, den ersten, und fand den irgendwie so spannend, dass ich dann das komplette Buch gelesen habe und dann habe ich mir wirklich ein Buch nach dem nächsten von dem reingeklatscht.
Hast du ein S dabei gehabt?
Ja, genau.
He, she, it, das S muss mit.
Das S musste mit und das habe ich mitgenommen.
Das ist ein super geiler Metagag mit wegen S, ne?
Ja, ja. Ja, ich habe schon verstanden.
Auf
ja,
Deutsch,
ja.
It.
Ja.
Das musste ich passieren. Also da.
Und ich habe da wirklich auch so die Kurzgeschichten gelesen und ich habe so alles aufgesaugt und war so so ein King-Leser und dann merkst du natürlich so eine Handschrift, die haben.
Ja.
Und das habe ich
also
gemacht.
Also oft ist es ja gedruckt, aber deswegen.
Aber es war, genau, angedeckt.
Sie ist mit Handschrift ein bisschen Unfug, was du jetzt hier erzählst.
Nee, aber ihr könnt mir folgen. Ken Follett habe ich ein ganzes Regal voll, weil ich habe irgendwann mal Ken Follett angefangen und habe mir dann irgendwie ein Buch nach dem nächsten da reingebrettert. Und deswegen gucke ich so ein bisschen noch verstärkt auf Autoren bei 40k. Und man sagt ja immer, es ist keine Weltliteratur. Ja, fucking shit, was ist denn Weltliteratur? Also ich habe Weltliteratur in der Schule lesen müssen, wo mir der Fuß eingeschlafen ist. Also Heinrich Böll war zum Beispiel bei meinem Abitur ein großes Ding. Und da wurde auch gesagt, ey, der hat irgendwie Preise gewonnen und ist irgendwie der krasseste Autor EU-West. Hab das gelesen und dachte mir, der hat so einen anstrengenden Schreibstil, dass hätte ich das Buch einfach nicht in diesem schulischen Kontext gelesen. Er hätte das irgendwo reingekackt und fertig. Hätte es nie zu Ende
gelesen. Was habt ihr im Englischunterricht gelesen?
Nichts.
Was? Nichts?
Nichts.
Hä? Kein Buch?
Kein Buch, nee.
Wir haben Brave New World gelesen.
Nice.
Das war total geil.
Nice.
Ich glaube, das hat auch so ein bisschen damals wieder so, also es hat, glaube ich, so mein Interesse für Science-Fiction und so besondere Science-Fiction-Filme irgendwie so wieder aufgeweckt. Weil das war auch so, wann kam der neue Blade Runner? 2017 oder so? Da war ich schon nicht mehr in der Schule. Aber das hat, glaube ich, so darauf hingeleitet, dass ich so Bock hatte irgendwie auf dieses Thema und diese moralischen Fragen und so. Und deswegen ist, glaube ich, deswegen ist für mich auch bei 40k immer das Ding so, du kannst mir 40k auf zwei Arten geben. Du kannst es mir auf so eine Art geben wie hier halt die ersten drei Heresy-Bücher und sowas, so dieses Character-Driven-Drama.
Mhm.
Oder du kannst es mir auch mit einer interessanten so moralischen Fragestellung geben.
Ja.
Was ja teilweise auch so am Anfang der Donnerfeuer-Reihe mal immer wieder irgendwie angefasst wird mit den Custodes und Navra und so, was dann aber die Serie leider total verliert. Ne?
Genau.
Aber wo wollten wir hin drauf hinaus?
Ich wollte gerade sagen, also ja. Weltliteratur. Ich finde, sowas liest man, das haben wir selber schon gelesen unter Adeptus Gaiman-Videos. Es ist ja keine Weltliteratur oder das darf man nicht erwarten. Und man liest das aber auch irgendwie auf anderen, in anderen Foren und in anderen Geschichten. Es ist immer so dieses keine Weltliteratur. Und ich denke mir dann immer so, ja, also was bitte ist Weltliteratur? Und selbst wenn du dir Weltliteratur streckenweise anguckst, wie gesagt, Böll ist Weltliteratur, ist irgendwie das heißeste Ding und das liest du und dir schläft der Fuß ein, weil du dir denkst, also der Satzbau allein schon ist so anstrengend zu lesen. Da gab es auch Leute in meiner Klasse, die haben es nie zu Ende gelesen und haben halt einfach die vier kassiert, so, weil sie sich dachten, ich kann es nicht lesen. Deswegen finde ich diese Argumentation oder dieses immer schwierig. Was ich aber sagen muss, so 40k, es gibt Schund. Und Schund haben wir gerade in Band 6. Das ist einfach nicht erträglicher Schund.
Ja.
Aber es gibt einfach Bücher, die brauchen sich nicht zu verstecken hinter anderen Büchern, die erfolgreich da draußen
sind. Meiner Meinung nach ist quasi der perfekte Spot für 40k das Äquivalent bei Kinofilmen. So dieses Mid-Budget-Ding. Also kein Arthouse, aber auch kein Blockbuster. Also so ein bisschen so dieses Ding wie Bullet Train. Hast du Bullet Train gesehen? Hier mit Brad Pitt?
Nee, wollte ich aber.
So genau quasi diese Qualität. Das ist kein weltverändernder Film, aber der macht einfach Bock, weil der hat irgendwie Charaktere, die Spaß machen, der hat Action, die Spaß macht, und der hat ein zufriedenstellendes Ende. Und das ist das, was ich mir für ein 40k-Buch wünsche, weil das große Problem bei 40k-Büchern, das ist jetzt doch eigentlich ein interessantes Thema, wo wir nochmal reingehen. Ich finde, das große Problem bei 40k-Büchern ist halt, dass du, dass die Geschichte nicht advancen, also auf einer Metaebene. Also du hast quasi diese 40k-Timeline und auch jetzt so diese aktuelle Timeline mit verschiedenen Ereignissen, aber aus irgendeinem Grund will GW nicht, dass irgendwie die Bücher die Geschichte erzählen und deswegen sind die halt so immer so Beiwerk. Und dann hast du halt jetzt die Dawn of Fire-Reihe, was irgendwie als der hotte Shit angekündigt wurde und ich möchte da einmal kurz, da habe ich dir einen Screenshot von
geschickt. Ja, da musste ich auch, ich musste sehr lachen. Ich
möchte mal kurz die Synopsis von dieser Buchreihe nochmal zitieren, weil das ist der größte Unfug, den ich in meinem Leben gehört habe. Hier. This new series, das musst du so auf Deutsch drüber sprechen, quasi wie in so einer MTV.
Ja, okay.
This new series
will diese be neue Serie.
With soaring epic tales, introducing and tying ist together narrative threads
from
boxsets, campaign books and codexes.
Mit epischen Geschichten, die in short, Dawn of geile Fire Geschichten erzählen,
the storytelling powerhouses.
Es ist ein Kampagnenbuch. Es ist das, was Black du in einem Codex nicht bekommst. A
broad, unified narrative that delivers
ist praktisch der neue heiße Scheiß nach der Horus Heresy.
First Millennium in the most exciting, cohesive way.
Ja, das ist der ever. Letzte Satz.
Und es ist so, the least exciting, non-cohesive way ever.
Ja.
Also, um das kurz auf Deutsch zu übersetzen, sie sagen quasi, das wird in der aufregendsten, also in der spannendsten und zusammenhängendsten Form aller Zeiten erzählt. Und es wird in der langweiligsten und unzusammenhängendsten Form aller Zeiten erzählt. Ja. Warum habe ich mich durch Buch 5 und 6 quasi durch
Wolfszeit gequält? Ist komplett
Warum habe ich mich durch Wolfszeit, also gut, Buch 5 durchgequält, ist nicht ganz fair. Das war quasi ein bisschen ein Lichtblick, weil es zumindest irgendwie es hatte so Moving Parts, es sind irgendwie Dinge passiert. Ich kann aber auch den Review-Hass im Internet über Band 5 so ein bisschen verstehen, weil ich habe jetzt das erste Mal diese Synopsis gelesen bei Band 6, weil ich so wissen wollte, Leute, was wollt ihr von mir? Und dann war ich auch so ein bisschen so, wenn du das so aktuell gelesen hast, immer wenn Dawn of Fire Band rauskommt und dann kommt so alles halbe Jahr kommt so ein Buch und dann hast du Band 1 gelesen, hast Band 2 gelesen, bist in der Geschichte drin. Dann wird dir Wolfszeit vor den Latz geknallt, dann bist du schon so, na, okay, hoffentlich gewinnt's in Band 4 besser. Dann kommt Band 4 um die Ecke und ist wirklich solid, weil Band 4 ist ja auch schon, also Throne of Light auf jeden Fall ein Lichtblick in der Reihe. Und dann knallen die dir Band 5 rein, nachdem du quasi nach Band 1 und 2 so ein bisschen den Mund angewässert bekommen hast, mit Band 3 reingeschissen, mit Band 4 geht's wieder zurück und dann denkst du, geil, okay, Band 3 war der Ausreißer, aber jetzt geht's mit der Geschichte weiter und dann wird dir Band 5 vorgesetzt.
Was halt die Geschichte...
Aber überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun hat.
Das stimmt. Die Geschichte wird nicht weiter erzählt, Charaktere werden zu Ende erzählt, das sehe ich alles. Ich habe dir zugehört. Ich wollte jetzt nur noch mal, du bist jetzt so davon geschwommen und ich wollte noch mal zu dem, weil ich war noch nicht so ganz fertig zu erklären, was ich meinte mit so Weltliteratur.
Achso, warte, genau. Muss ich einmal kurz die Klammer in der Multiplikation schließen, weil das ist für mich quasi das größte Problem an aktuell quasi 40k-Romanen, dass du halt immer so, also die müssen in sich geschlossen funktionieren. Also die müssen als eine abgeschlossene Geschichte funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch da, wo 40k-Bücher am meisten scheinen, also scheinen im Sinne von, wie sagt man das auf Deutsch, brillieren, glänzen. Mhm.
Strahlen, scheinen. In
Solo oder okay. Ja, aber so scheinen.
Also ja, ich weiß, ja.
In Solo-Form oder in Trilogie-Form. Dass du abgeschlossene Geschichten hast, die entweder einen Charakter beleuchten, der Spaß macht, oder zum Beispiel wie im Falle der Nightlords-Trilogie schöne Charaktere aufbauen, die eine Entwicklung durchmachen und die so zu Ende erzählt werden. Und dass du deswegen, weil du brauchst irgendwie einen gewissen Part an Spannung in Literatur und den erzeugst du damit halt in 40k, indem du halt entweder die Geschichte von einem Charakter oder einer Gruppe von Charakteren quasi in dieser geschlossenen Geschichte auch bis zu Ende erzählst. Aber dafür muss auch der Aufbau da sein, deswegen ist diese Trilogieform, finde ich, sehr gut. Oder indem du halt eben so einen interessanten Charakter beleuchtest und so Zusammenhänge, wie dann zum Beispiel in den Black Legion Büchern oder in Eisenhorn oder von mir aus auch in Gauns Geistern. Ich, da bin ich jetzt,
wie gesagt, nicht im Thema, aber will ich unbedingt noch lesen, ja. Weil das ist das, was ich so ein bisschen umständlich versucht habe zu sagen wegen Weltliteratur und blablabla.
Genau, und dann das war mein Punkt, genau. Schließen wir die Klammer und
mein Punkt ist einfach scheiß mal auf Weltliteratur, also es ist so immer dieses entschuldigende, naja, 40K-Bücher sind halt schon 40K-Bücher sind halt so diese Penny Dreadful Ein-Groschen-Romane und ich sag da ganz klar nein. Es gibt Autoren, wo du einfach merkst, dass die qualitativ als Autoren sack viel drauf haben. Ja. Man kann jetzt von Marvel und Comics so kann man halten, was man möchte, aber Dan Abnett schreibt halt auch dafür und ist auch da involviert und das aus einem Grund. Du merkst halt einfach, dass der unabhängig vom Warhammer-Setting einfach Geschichten erzählen kann und der kann schreiben. Mhm. Und deswegen ist er ja, deswegen sagen ja auch alle, Dan Abnett ist so ein No-Brainer, kannst du zugreifen, ja. Weil du da immer unabhängig vom Innen, also unabhängig vom 40K, kriegst du da einfach, streiche 40K raus, du kriegst ein gutes Buch. Du kriegst ein gut geschriebenes Buch. Das ist einfach, wenn du das liest, das ist so aus einem Guss, das ist was hängen bleibt und wo du immer dir denkst, so, wow, das hätte ich von einem 40K nicht erwartet, weil ja. Es so wahnsinnig gut geschrieben ist. Und Arendems Gebauden nehme ich da komplett auf eine Linie mit rein, ja. Mittlerweile. Weil interessanterweise, wir hatten ja immer so dieses, ich war Dan Abnett und du warst immer so, na, Arendems Gebauden. Und jetzt habe ich mal geguckt und habe mal so geguckt, was habe ich denn von dem jetzt schon mir reingezogen und auch jetzt hier die Black Legion-Reihe.
Ja.
Mit der Klaue des Horus. Das habe ich gehört und ich dachte mir, smart. Das ist einfach unabhängig von der 40K-Universum, ist es einfach smart.
Also die verstehen einfach, wie man Charaktere schreibt.
Wie man Charaktere schreibt, wie man eine Geschichte aufbaut. Ja. Und ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich fand, das war auch, da ging mein Herz einfach auf. Und das war für mich so ein kleines Augenzwinkern, so ich breche gerade die vierte Wand oder das Buch und spreche den Leser direkt an, war, als Arendems Gebone den Hauptcharakter aus der Klaue des Horus, der
Iskander Kajon,
der erzählt das ja so ein bisschen er erzählt halt praktisch die Geschichte, wie sagt man dazu?
In medias res.
Genau, so erzählt er die Geschichte und sagt dann, bei der Stelle, wo ich mir dann so kurz dachte, oh, okay, jetzt, bevor wir zum Finale kommen, wird mir jetzt beschrieben hier die Enter-Aktion. Und er sagt einfach, naja, wir sind da mit 100 Rubric Marines und, weiß ich nicht, 10 Terminatoren sind wir auf das Schiff drauf, plus Abaddon, plus wir Hexer. Was glaubt ihr, was wir mit denen gemacht haben? Also er erzählt das so, ja. Was glaubt ihr, was wir mit denen gemacht haben? Ich brauche euch jetzt nicht zu erzählen, wie wir uns durch hunderte Kultisten und hunderte Menschlein geprügelt haben, weil ist doch ganz klar so. Brauchen wir nicht drüber reden. Und damit war diese ganze Enter-Aktion abgehakt und wir sind sofort ins Finale und es war so ein, Gott sei Dank, und es war so eine Erleichterung, wo ich mir dachte, danke, Arendems Gebauden, du hast es verstanden. Ich möchte jetzt nicht hören, wie Abaddon mit seiner Entourage sich durch die Kultisten auf so einem Kackschiff prügelt, weil wir wissen alle, die haben keine Chance. Mhm. Und wie die da hier irgendwie die Scheiße aus denen rausprügeln und den Arsch aufreißen, so, das ist so, braucht kein Mensch. Und ja. Arendems Gebauden macht das mit so einem Augenzwinker und sagt so, brauche ich euch nicht zu erzählen.
Wir und dann kommt so weiter. Donnerfeuer Band 6 um die Ecke.
Und so.
Es ist das komplette Buch.
Es ist nur das.
Und ich, so, wie gesagt, ja. wir dürfen noch nicht.
Dann sage ich einfach, das ist smart. Da merkt man einfach, da sitzt ein Schreiber an seinem Schreibtisch, tippt die Geschichte ein und denkt.
Ja.
Und das hast du bei einem Dan Abnett, hast du das einfach. Deswegen lieben Leute Gottes Geister. Das, was man immer hört, die sagen auch immer, ist Band of Brothers im 40K.
Ich glaube, was quasi, also ich
vielleicht, Eisenhorn ist ja auch
ich
so.
Vielleicht gucke ich da wirklich mal rein in Gottes Geister auch.
Und jetzt habe ich geguckt. Ich habe geguckt, Siege of Terror.
Ja.
Ist ja auch so eine Reihe und hat interessanterweise dann mit der Abschlusstrilogie, es sind 10 Bücher, weil die Trilogie am Ende macht dann halt 10 aus 8 Büchern, macht's halt dann 10. Und da habe ich dann mir gedacht, okay, im Vergleich, das war die letzte zusammenhängende lange Reihe von 40K oder Warhammer, die ich gelesen habe, im Vergleich jetzt zu Dawn of Fire. Und da auch da gab es Ausfälle, es gab Mortis, das ist das 5. Buch, nee, das ist das 6. Buch oder so, das ist eine dumme Scheiße, es ist Band 6, Dawn of Fire, nur bei der Siege-Reihe ist Mortis. Es ist wirklich ein Graus, das zu lesen. Und dann habe ich geguckt, welche waren gut. Und welche waren herausragend? Mhm. Und die herausragenden Bücher, deswegen habe ich nämlich jetzt gerade, während du erzählt hast, nochmal geguckt, weil ich nichts Falsches sagen wollte. Mein absolutes Lieblingsbuch von Warhammer, also es ist wirklich mit Platz 1 oder Platz 2, ist Kriegslist, Saturnine. Mhm. Das ist von Dan Abnett.
Ja.
Und das ist einfach, und im Vergleich zu Band 6 ist ja auch eine einzig lange Kriegsgeschichte. Saturnine, Kriegslist, ist es auch. Es ist einfach die ganze Zeit Schlachten. Und er schafft es aber, eine Geschichte zu erzählen in diesem Kriegsgebiet, die einen mitreißt, wo ich jetzt, ich könnte einen ganzen Podcast nur über dieses Buch und über diese Sachen reden, die da passieren, die immer noch in meinem Kopf sind, wo ich immer noch ganz genau die Szenerie im Kopf habe, wo ich mir dachte, boah, ich weiß noch, wo ich war, als ich das gelesen habe, ich weiß noch, was ich gefühlt habe, und es war krass. Und das zweite Buch, was mir so richtig krank in Erinnerung ist, ist hier Das Tor der Ewigkeit. Mhm. Das, was ich mal erzählt habe, wo der Engel diese legendäre Rede hält. Und ich dachte mir, wieso hat mir das so gut gefallen und wer hat's geschrieben? Was glaubst du, wer es geschrieben hat?
Ja, das muss ja der Aaron Skibauten gewesen sein.
Ja, das war er. Und dann dachte ich mir, ich wusste nicht, dass das von Aaron Damski Bowden ist. Ich habe es halt einfach gelesen. Und jetzt gerade habe ich geguckt und dachte mir, ich hätte es wissen müssen. Entweder Dan Abnett kann es nicht sein, weil ich wusste, der hat halt Kriegslist und das Finale geschrieben. Es muss einer von den, wer war's? Und es war halt er.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, mega, ja, das merkst du so sehr, wenn du dir diese Reihe durchliest, merkst du halt einfach, du liest es am Stück, bist so, ja, ist ganz nett. Wow, Dan Abnett. Ganz nett. Wow, Aaron Damski Bowden. Und es ist halt ganz einfach so. Du merkst so diesen qualitativen Unterschied und du merkst in der Dawn of Fire-Reihe einfach, die haben da halt einfach die B-Liste genommen oder die C-Liste an Schreibern. Also dieser Collins, der das Band 6 geschrieben hat, das liest sich so ein bisschen wie ein 14-Jähriger, der sich denkt, ich glaube, so ist 40K. Und dann schreibt er das und es liest sich wie diese Klappentexte von den Kodexen, wo du halt dann immer so am Rand hast, so, was ist denn jetzt eigentlich ein Ork? Ein Ork ist ein muskelgepacktes Killer-Maschinen-Ding, Stärke 5, yeah!
So. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, gerade jetzt in der, also ich verstehe die Hintergründe nicht so ganz bei der Dawn of Fire-Reihe, warum da so diese B-Liste genommen wurde. Und es hat ja auch zwischendurch mal seine Momente dafür, dass es so das große Ding ist, jetzt so für die 40K-Lore. Und ich glaube, eine Sache möchte ich da noch einstreuseln, bevor wir vielleicht mal so ein bisschen überlegen konnten, was würden wir uns denn für die Zukunft wünschen. Und zwar, ich glaube, was das große Ding ist, warum diese Dan Abnett, Aaron Damski Bowden Bücher und vielleicht noch ein paar andere halt gut funktionieren, ist, dass die Essenz von 40K sehr gut verstanden haben, dass dieses Setting ultra grimdark ist. Das Setting funktioniert aber nicht, wenn es 100% konstant ultra grimdark ist. So wie zum Beispiel dann in Dawn of Fire 6 oder in Dawn of Fire Wolfstein auch quasi so ein bisschen oder anderen quasi von den Büchern, die sich eher so groschenromanmäßig anfühlen, weil die einfach nicht so verschiedene Layer haben. Und das ist so der Unterschied, dass bei diesen Bowden-Büchern oder Abnett-Büchern halt da ist so eine gewisse Ironie drin, so ein gewisser Sarkasmus dem Setting gegenüber, der total wichtig ist, damit es gut funktioniert. Und der muss im richtigen Grad eingesetzt werden. Also das ist ein bisschen so, wie wenn du was kochst, dass halt ein Gericht so diese verschiedenen Geschmackswelten haben muss. Also dass du so Säure brauchst, du brauchst irgendwie Süße, aber von beidem halt nicht zu viel. Und so brauchst du halt Grimdark und so brauchst du auch so ein bisschen dieses, was das ein bisschen auflockert, aber von beidem nicht zu viel. Also du dürfst es jetzt auch nicht das komplette Buch ironisch, satirisch machen, dass es so, dass das Setting sich selber nicht mehr ernst nimmt. Also das Setting muss sich ernst nehmen, aber es muss auch durchaus Charaktere geben, die das anzweifeln.
Und Grimdark ist halt nicht Grimdark.
Genau, also
das ist halt ganz einfach so. Also Wolfzeit hatten wir das.
Ja.
Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich habe jetzt hier direkt Verzeihung.
Aber wie diese Momente halt in, wo wir gerade schon halt bei Claudius Horus waren, wie das mit dem Schiff, wo die Schlacht einfach geskippt wird und gesagt so, was erwartet ihr denn? Mhm. Oder auch am Anfang, da geht quasi Protagonist der Bücher ist Kandakayon, trifft sich auf der Brücke mit seinem Thousand Sons Bro und der ist halt so ein Klischee Chaos-Hexer, der dann irgendwie so ist so, ich muss aber gleich mal runter und mal wieder einen Menschen essen.
Ja.
Und Kayon ist einfach nur so, so, wie pathetisch willst du sein?
Genau,
so jetzt,
ja.
Entspann dich doch mal. Wir sind jetzt, also, wir sind die Bösen, aber wir sind nicht die Ultrabösen.
Genau.
So,
und ja. Das fand ich, das war so eine, das war so eine kurze Szene und ich habe das gehört und dachte mir so, ich bin hier gerade im richtigen Hörbuch, weil das ist genau das, was man sich denkt oder das wir, was wir uns so ganz oft denken. Der Chaoshexer dann auch nicht loslässt, ist so, es kann, du musst ja auch mal ein bisschen den Weg gehen und du musst jetzt auch mal das so ein bisschen hier dir schmecken lassen und der ist einfach nur so, ach komm, zieh ab. So, der ist so ein bisschen genervt davon, dass der denkt sich so, bitte sei doch nicht so peinlich, sei doch mal cool. Und das hat mir so aus der Seele gesprochen und Grimdark ist nicht Grimdark. Also wenn ich jetzt so an Band 6 denke, da gibt's auch nichts zu spoilern, aber da gibt's so Szenen, ich glaube, die wollten so super Grimdark sein, wenn da die Death Guard anrückt und wenn dann halt irgendwie das Adepta Sororitas ihre Penitent Engines entfesseln und dann kommen dann halt irgendwie die Argo-Flagellanten. Und ja, die sind dann so, die Argo-Flagellanten haben ihre Pflicht getan, Grimdark irgendwie ihre Redemption im Tod gefunden. Und ich glaube, das soll so ganz düster sein, aber es gibt halt nie
Build-up dafür.
Ja.
Also du brauchst ja auch, damit es dann hittet, dass so ein Arco-Flagellant dann irgendwie stirbt, braucht ihr halt irgendwie eine Geschichte. Also
und
so.
Genau, und ich habe mir nämlich da sehr viel Gedanken drüber gemacht, aber das kommt wirklich bei Band 6 dann nochmal.
Ja, ja.
Ich habe mir dann halt auch so, wie machen das andere, wie macht das so ein Dan Abnett in Kriegslist? Und wir haben ja ganz oft so das Argument, wenn wir über Dawn of Fire reden, haben wir ganz oft das Argument so, das war eine coole Szene, aber da ist zu wenig, wir hatten zu wenig Build-up von den Charakteren oder wir hätten mehr Zeit verbringen müssen mit den Charakteren. Und dann habe ich an Kriegslist gedacht und dachte mir, da gibt's einen Charakter, ne, der wird da eingeführt, den kennt man vorher nicht. Und das ist einfach so nice, den zu verfolgen. Und der ist auch die ganze Zeit im Kriegsgebiet. Da hast du irgendwie Dialog im Transporter und dann ist er dort an der Front. Und dann passieren halt irgendwie Sachen, die sich so einbrennen, wo man sich denkt, das ist Grimdark, das ist super düster. Und man gewöhnt sich so schnell an den Charakter. Also wenn du einen guten Schreiber hast, wie einen Aaron Dembski Bowden, wie einen Dan Abnett, die schaffen es auch innerhalb eines Buches, dir einen Charakter zu verkaufen, dass es kickt. Im Vergleich zur Dawn of Fire-Reihe, die haben es halt noch nicht geschafft, den Charakter wirklich so nahbar zu machen, so cool zu machen,
Also so viele sind halt auch nicht mehr übrig zu dem Punkt, wo wir sind.
Ja.
Und ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt noch mal jemand kommt, weil was wir ja schon wissen ist, also eventuell schafft es ja Band 7 irgendwie.
Ja.
Ich habe keine große Hoffnung, aber meine Hoffnung ist ein bisschen größer als für Band 6 irgendwie. Also da bin ich mal gespannt. So entgegen aller Hiobs-Botschaften, die ich zu Band 7 schon gehört habe, werde ich mich dann nochmal drauf einlassen und werde da, glaube ich, so neutral reingehen. Auf Band 8 freue ich mich dann. Und Band 9 schauen wir mal irgendwie, was wird.
Band 8 und 9 soll ja wieder gut sein,
hat
unser Kumpel gesagt.
Lass uns da nochmal kurz reingehen.
Ja.
So, ich sag mal, wir haben jetzt nochmal so 20 Minütchen und dann müssen wir den Rest vom Adventskalender aufnehmen, bevor du dann los musst. Aber lass uns nochmal kurz reingehen. Was erhoffen wir uns denn jetzt für die Zukunft der Warhammer-Lore? Also, es ist ja quasi so dieses offene Geheimnis, dass nächstes Jahr wohl dann nächste Edition ansteht. Ich meine, das ist nicht confirmed, aber es wäre der Dreijahreszyklus, alle Kodexe sind draußen. Das heißt, da wird irgendwas halt passieren nächsten Sommer. Was könnte passieren? Was sind unsere Wünsche? Also ich glaube, ich habe da ganz viel drüber nachgedacht und ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber ich würde mir wirklich eine Romanreihe wünschen, die die Lore weiterbringt. Also dass wir nicht die Ereignisse erst im Kodex haben, sondern dass die durch die Romane geshaped werden.
Ja.
Und dass irgendein Lore-Ereignis passiert, was muss ja nicht mal alle Fraktionen sein, sondern zumindest irgendwie für die Edition bestimmte Fraktionen in den Fokus rückt, die alle ein Ziel haben, dass die Lore irgendwie voranbringt. Also dass irgendwas passiert und dass wir Charaktere begleiten, die wir dann auch auf dem Tabletop haben, weil so in Dawn of Fire ist, Robert Geimann ist dabei, aber er ist ja mehr so eine Randerscheinung. Also wir gehen ja nicht so wirklich in seine Gedankenwelt und das kann gut funktionieren, das kann schlecht funktionieren, das funktioniert in manchen Büchern besser, in manchen schlechter. Aber da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir irgendwie einen Cast an Fraktionen und Charakteren irgendwie verfolgen und dann auch so Momente haben, wo man dann mitfiebert, wo man dann, wenn das neue Buch rauskommt, das liest und sich denkt so, boah, Mann, da haben wir jetzt irgendwie das Duell. Es ist natürlich beim Tabletop halt schwierig, das die Charaktere sind halt super safe, wenn die irgendwie ein Modell haben. Aber da würde ich mir auch ein bisschen mehr Mut wünschen. Weil nur weil jetzt ein Charakter in der Lore sein Ende findet, gerade bei Warhammer ist es ja eh immer so ein bisschen, ich meine, die Primarchen, die kommen ja dann auch irgendwie auf eine Art dann wahrscheinlich irgendwie alle über Zeit wieder. Dass ich irgendwie ein bisschen mehr getraut wird. Eine Sache, wo ich vorhin drüber nachgedacht habe, ist für C, dass es Dan Abnett auch für Marvel schreibt. Könntest du dir einen Ansatz vorstellen an Warhammer-Lore wie bei Comics? Also, dass es so unterschiedliche Timelines gibt? Ich meine, das ist natürlich so, ich habe da gerade irgendwie dran gedacht, als du es erwähnt hast, das ist natürlich bei Warhammer nochmal irgendwie so extra komplex, weil das Universum viel größer ist. Aber wäre es nicht cool, irgendwie eine Version der Lore zu sehen, wo Abaddon dann wirklich auf Terra ankommt und den Imperator vom Thron reißt quasi. Und das ist halt einfach, dadurch, dass wir ja eh bei Warhammer so diesen eher softeren Canon haben und es gar nicht diesen, also diese klaren Ereignisse gibt und wir oft auch keine Jahreszahlen und so haben und es alles so ein bisschen offener ist, wäre es dann nicht irgendwie cool, wenn wir unterschiedliche Timelines hätten, an denen unterschiedliche Dinge passieren irgendwie?
Ich glaube, also das ist so meine Theorie zu der ganzen Geschichte. Wieso hat eine Horus Heresy so gut funktioniert? Weil du wusstest, wie es endet und zwischendurch konntest du halt sehr kreativ einen Weg beschreiten. Du musstest dich ja nur an den Eckpunkten halten. Das Ziel war klar. Und jetzt hast du aber du hast kein Ziel. Das heißt, es ist offen. Du hast aber einen Games Workshop, was, glaube ich, auch einer Black Library und allen Autoren, die dafür schreiben, immer wieder sagt, du kannst dir dieses Thema vornehmen, aber halt stopp, nur bis hierher.
Ja.
Das heißt, ich glaube, und das daran erkrankt auch so eine Dawn of Fire-Reihe, dass du das Gefühl ganz oft hast, die schreiben da mit verbundenen Händen und mit einem Auge zugeklappt, weil sie dir nichts vorwegnehmen dürfen, weil sie GW verkauft halt Figuren. Und deswegen wollen die sich da, glaube ich, alles frei halten. Und das daran erkrankt das Ganze und das nimmt sehr, sehr viel Qualität halt aus der ganzen Geschichte raus.
Ja.
Und deswegen würde ich mir wünschen, und darum, das ist ja auch das, was du mit den Timelines meinst, ich glaube, der Schlüssel ist dieses Problem aufzubrechen mit dem, man darf nicht zu weit gehen oder das darf ja nicht passieren, weil. Und das finde ich ist so ein ganz weirder Spot, in dem wir uns in unserem Hobby bewegen, ist halt einmal, es darf halt nicht passieren, dass Abaddon den Imperator tötet, weil sonst zerbröselt ja die komplette Story und dann ist halt rum.
Ja.
Auf der anderen Seite, ich gehe jetzt zocken, mir ist es scheißegal, ob der Imperator auf dem Thron sitzt, weil ich würfel meine Würfel. Weißt du, was ich meine? Also GW tut immer so, als wäre die Lore so einen unfassbaren Einfluss nehmen auf die Geschichte. Als wenn sie, ja, wenn wir das geschehen oder wenn das passiert, ja, dann wird das Spiel nicht mehr gespielt oder das Spiel geht kaputt, was ja gar nicht der Fall ist. Also sagen wir ehrlich, die meisten interessieren sich so null für Lore zocken, aber das Spiel, eine Crusade, da hast du deine eigenen Geschichten im Kopf und da sich einfach zu trauen, mehr zu tun. Wie zum Beispiel Primaris war ja ein riesen Fortschritt in der Story und ich glaube, was ich schade finden würde, wenn jetzt in der 11. Edition, und es wird Zeit, dass es passiert, Gallmann auf den Laien trifft. Und das passiert dann halt so, wie du sagst, in irgendeinem Kampagnenbuch. Wo ich mir dann denke, so, ey, es wird ja mal Zeit, dass irgendwie ein Roman rauskommt mit Laien kämpft gegen Gallmann. Und dann liest du in den Kommentaren, ah, da musst du einfach nur ins Kampagnenbuch Arsch der Lust gucken. Da auf Seite 20.
Arsch der Lust.
So, auf der Seite 20, da treffen die sich mal kurz im Warp und unterhalten sich auf der Zugbrücke und dann geht's wieder weg. Und ich bin so, ja, aber das, was da auf der Seite 20 in irgendeinem verkackten Kampagnenbuch passiert, das will ich in einem Buch.
Ja, also das ist so, dieses Cinematische fehlt einfach.
Ja.
Das ist schade, die Lore dann nur über die Kampagnen.
Und da geht das Spiel nicht kaputt. Wenn du diese Geschichten erzählst, dann geht das Spiel nicht kaputt. Wenn du in Abaddon einfach mal gegen einen Gallmann kämpfen, dann kannst du ja auch so ein bisschen Anime-like das irgendwie dann in einem Putt enden lassen. Oder ich guck gerade viel Anime. Ich bin gerade ganz schnell bei Animes, aber weißt du, da ist es ja auch ganz oft so, dass so Gegner clashen aneinander und dann denkst du so, okay, die eine Seite hat gewonnen und die andere leckt halt ihre Wunden und kommt dann irgendwann nochmal wieder. Also die Figur wird ja nicht aus dem Spiel genommen.
Da frage ich mich halt, wäre das problematisch, wenn Charaktere in der Lore sterben? Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, es treffen zwei Charaktere aufeinander und einer geht hops, so, ist das ein Problem für die Sales? Also das würde, da würden mich mal irgendwie Insights interessieren oder ob es da irgendwie Daten zu gibt oder so, ob da drüber nachgedacht wurde. Weil das finde ich immer, das ist das größte Problem, dass alle Charaktere so safe sind. Mich würde es zum Beispiel jetzt nicht stören, wenn ein Abaddon oder so halt dann irgendwann drauf geht, aber das Modell halt noch existiert.
Ich glaube, da ist es dann doch für viele dann zu verwoben, weil ich glaube, Turnierspieler wäre das scheißegal. Ja. Also wenn der mit einem Dreierretter rumlaufen würde.
Und der würde auch einfach so ein, keine Ahnung, so einen Elefanten hinstellen.
Ja, ja, genau.
Oder so, so, und so Blümchen wenn, hinstellen, genau. Wenn der einen Zweierretter hat.
Wenn der einen Zweierretter hat und Fight First, dann gib ihm. Also ich glaube, dann, dann also dem Turnierspieler wäre das scheißegal. Der Typ, der irgendwie die Leute in seinem Hobbyladen abzieht, dem wäre das auch kackegal. Dem Crusader sicherlich nicht. Also ich glaube, das ist dann immer, wen du fragst. Aber mich persönlich würde es nicht stören. Crusaden kannst du ja auch sagen, nee, der hat jetzt überlebt. So, und dann spielst du es halt einfach so weiter. Ja,
oder wenn du es halt quasi aufmachst und sagst, du kannst auch deine eigene, also wie du deinen eigenen Space Marine Chapter machen kannst, kannst du halt auch deine eigene alternative Zeitlinie spielen. Was ja, was du sowieso machen kannst, das ist ja, wir könnten ja jetzt einfach quasi die, keine Ahnung, 30. Black Crusade Kampagne machen, wo aber dann nach Terra kommt als Alternativrealität. Aber ja, da würde ich mir irgendwie mehr Mut einfach wünschen in der Lore, dass man auch mal sagt, scheiß drauf, ob das jetzt irgendwie halt eine Faction in der Lore, dass die dann nicht mehr so ganz existiert. Das macht ja die Modelle nicht weg und man kann ja trotzdem immer wieder so, keine Ahnung, so legendäre Charaktere irgendwie halt wiederbringen für eine Kampagne oder so. Weil das große Problem ist, du kannst halt diese Momente, die Heresy hat, die kannst du in der aktuellen Lore halt nicht erzeugen, solange alle Charaktere quasi Plot-Armor haben.
Ja.
Also es kann nicht jeder Plot-Armor haben, der ein Modell hat, weil dann hast du überhaupt keine Spannung mehr und dann kannst du diese Aufeinandertreffen halt nicht machen.
Weißt du, was das richtig weirde an der ganzen Geschichte ist? Ich habe gerade gesagt, dass die Story beeinflusst nicht das Spiel. Jetzt sagst du mir, was ist denn, wenn Abaddon stirbt? Dann denke ich mir, ja gut, stimmt. Also ich bin gerade richtig Ping-Pong in meinem Kopf. Also Leute, wenn ihr euch denkt, so, ich habe, also es war richtig Ping-Pong gerade, weil ich mir dann dachte, nee, der hat er eigentlich einen Punkt. Wenn Abaddon stirbt, ist auch irgendwie doof fürs Spiel. Also hat's doch einen Einfluss. Jetzt denke ich mir wiederum, nee, eigentlich nicht, weil nehmen wir zum Beispiel Stormrider. Der legendäre Schlitten der Space Wolves. Das Modell gibt's ja noch als Legends-Modell. Das heißt, du kannst den noch auf Stormrider spielen, aber nicht mehr auf Turnieren. So. Und jetzt hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, vielen, vielen Dank dafür, dass wohl im Codex steht, ist halt wohl beschrieben, dass ein Blutdämon hat halt Stormrider den Schlitten von dem Grimnar in Stücke gerissen. Deswegen gibt's das Modell nicht mehr.
Ja.
Aber das Modell gibt's noch in Legends. Und dann funktioniert's ja wieder, dass man sagt, wenn du Geschichten crusadisch spielen möchtest, wo Logan Grimnar noch auf seinem Schlitten fährt, dann hast du die Legends, das Legends-Modell, und dann geht das noch. In der Timeline, in der wir uns gerade bewegen, ist der Schlitten aber kaputt und deswegen kannst du da nur diesen Grimnar spielen ohne Schlitten. Das funktioniert. Also es geht gerade viel Ping-Pong in meinem Kopf und ich denke mir so, es gibt Momente, wo ich mir denke, nee, da hat's gar keinen Einfluss. Dann gibt's Momente, wo ich mir denke, das würde richtig gut klappen. Und dann denke ich mir wieder die ganze Zeit, was ist denn eigentlich mit Fulcrum? Den haben sie wiedergeholt und von der Geschichte her ist der scheißegal, oder?
Ja.
Gibt keine Kampagne.
Also es gibt irgendwie, es geht ja das eine Buch. Da müsste man mal gucken, was das irgendwie erzählt. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so eine Nullnummer wie das Angron-Buch, obwohl das Angron-Buch ja jetzt nicht voll schlecht war oder so, aber es erzählt halt auch nicht wirklich viel irgendwie.
Aber Angron gab's ja diese Crusade mit Lion kämpft gegen Angron, Angron auf Armageddon, du konntest halt eine Crusade jetzt, Armageddon ist ja als Crusade-Buch rausgekommen, wo du halt Angron irgendwie aufs Feld stellen kannst. Also das ist ja alles gegeben. Fulcrum ist völlig verloren. Das Modell ist da und fertig. Also das ist so diese Ambivalenz in 40K. Du darfst mit der Lore nicht weit genug gehen. Dann ist die Lore aber irgendwie in manchen Momenten scheißegal. Und ich wünsche mir halt einfach, dass man mutig voranschreitet.
Und ich glaube, deswegen könnte ich mir so ein bisschen dieses Comic-Timeline-Thema gut vorstellen. Ja. Weil es ist eh schon so komplex, dass du das so eh nicht richtig durchblicken kannst. Aber wenn du einfach irgendwie sagst, wir machen jetzt, also es können natürlich auch richtige Büchse der Pandora sein, das Ding irgendwie aufzumachen. Aber da am Ende denke ich mir auch, Ja, warum denn nicht? Weil es gibt eh so viele widersprüchliche Erzählungen irgendwie in der 40k-Lore, dass man dann einfach mal sehen kann, was passiert jetzt, wenn irgendwie dann alle Primarchen wieder da sind und dann gibt's irgendwie die Heresy 2.0 und die hauen sich alle auf die Fresse und die sterben dann auch nacheinander. Weil was machen wir denn? Also wie sieht's denn aus, wenn jetzt wirklich dann alle Primarchen auch als Modelle und in Lore wieder aktiv sind? Weil das wird ja irgendwann passieren, dafür sind das ja zu krasse Centerpiece-Modelle. Also jetzt, wo quasi das Fass aufgemacht wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da wieder zurückrudern. Wir haben jetzt die vier quasi Kult-Primarchen von den Chaos, von der Chaos-Seite und wir haben Gaiman und einen Lion. Das heißt, wir werden auf jeden Fall zumindest noch einen Dorn, einen Khan kriegen, einen Korax kriegen, einen Limenrust kriegen, dafür teasert die Lore auch viel zu sehr quasi da darauf hin, dass die kommen. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich auch irgendwann einen Lorga bekommen, einen Perdurabo bekommen.
Ein Vulkan, ich sag's, also Vulkan, weil ja. Bobo, dem Bobo platzt vor Freude ein Ei, wenn der Vulkan kommt. Ja.
Aber wie sieht das Universum dann aus, wenn diese ganzen Primarchen wieder da sind? Dann sitzen die alle auf ihren Planeten und starren sich an oder was?
Ja,
und
wie
die,
wohl.
Ich will auch sehen, wie die sich dann auf die Fresse hauen. So.
Also, Fulcrum macht hier gerade irgendwie unzüchtige Dinge auf irgendeinem Planeten und es gibt keinen. Also ich finde, man könnte. Ich glaube, mehr Mut würde das Spiel nicht kaputt machen.
Ja.
Weil ich glaube, das ist ja, das darf man immer nie vergessen. GW will in erster Linie, wollen die ihre Figuren an Mann bringen. So, die wollen Modelle verkaufen.
Ja.
Und ich, das, was du sagst, mich würde auch interessieren, wie sehr steht das im Zusammenhang und wie sehr kumuliert das mit Lore und Büchern? Oder kann man wirklich sagen, ey, Abfahrt mit den Büchern und ihr könnt hier richtig steil gehen und wilde Dinge machen, weil die Figuren verkaufen sich so oder so? Und dann fände ich so ein Timeline-Ding eigentlich ganz cool, dass man einfach
sagt. Ich hätte das Gefühl, wenn dann irgendwie halt einen, wenn es dann irgendwie, bleiben wir mal bei diesem Abaddon Black Crusade-Thema, wenn es dann eine Buchreihe gibt, die irgendwie dann den letzten Black Crusade beschreibt und Abaddon und die Dämonen-Primarchen ziehen nach Terra und es gibt irgendwie einen Final Stand irgendwie zwischen den Primarchen, dann wäre doch das auch ein Ding, was, glaube ich, die Miniaturen-Sales nochmal viel kranker ankurbelt und auch so, gerade wenn dann Abaddon da irgendwie seine Momente hat, dann gehen doch safe Leute hin und kaufen sich nochmal ein Abaddon. So. Und dann kannst du, halt noch mal einen, kannst du auch nochmal ein neues Abaddon-Modell machen mit dem Last Black Crusade Abaddon-Modell oder so. Und dann gibt's nochmal einen Skin praktisch irgendwie. Aber so klar, dann hast du den einen Peak, aber ansonsten passiert halt gar nichts und du bekommst ja auch nicht mal dann den Peak. Also
ja, das stimmt. Und ich finde, es könnte halt, ich glaube, das ist so ein bisschen, du hast halt immer so, es läuft halt so und dann so, Fulcrum kommt wieder.
Ja.
Ah, und da ist der Lion. So weißt du, so, hast du immer mal so aus.
Aber die Zeitquest ist ja nur so rum.
Also ja,
so,
genau.
Kämpf doch jetzt so, also zieht doch gegeneinander irgendwie in den Krieg. So,
du willst das, irgendwie Gaiman mit Fulcrum nochmal irgendwie sehen. Ich meine, klar kannst du das auf dem Tabletop alles nachspielen, aber wir brauchen einfach Bücher und wir brauchen eine Buchreihe, die sich Dinge traut und wo Dinge vorangehen und wo wirklich Dinge voranschreiten. Und ja, mit der Primaris-Sache, da ist was passiert. Das war so ein Schub nach vorne. Und was ist daraus geworden? Dawn of Fire. Das aber dann ab Band 2, also 1 und 2 war so, oh, es geht los. Und dann aber die Handbremse gezogen und dann so, ja, nicht zu viel erzählen.
Besonders jetzt sind halt wir ja auch dann quasi in aktueller Lore. Quasi, wir haben Primaris Space Marines, aber wir sind ja eigentlich mehr oder weniger zurück zum Status quo, der vorher da war. Das ist so, und ich fand diese ungezählte Söhne-Geschichte, die fand ich super spannend. Also natürlich ist das jetzt ein Ding, wo nicht sich jemand überlegt hat, wir brauchen so eine Story und deswegen machen wir Primaris, sondern es war wahrscheinlich eher das Ding, es sind Primaris da und irgendeiner im Black Library Team hat sich dann überlegt, ey, wie können wir das irgendwie cool in die Lore einbauen, dass es nicht total quatschig wirkt. Aber am Ende fand ich zu einer interessanten Geschichte geführt, die aber dann halt auch meiner Meinung nach nicht genug zu Ende erzählt wurde. Also es war jetzt irgendwie spannend in den Dawn of Fire Büchern, das immer mal am Rande mitzubekommen und ich meine, es gibt da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Material auch dazu, aber jetzt dann in aktueller Lore ist es ja dann wieder so, naja, alle Orden haben dann wieder selber ihre Marines hergestellt und jetzt sind es halt einfach dann, die sind jetzt halt einfach mit der Primaris-Technologie. Im Endeffekt sind die aber genauso wie Firstborn Space Marines.
Der Lion ist jetzt schon über ein Jahr draußen, oder? Der kam ja in der 9. Nee.
Ja, länger
der
sogar.
Der länger schon.
Der ist schon lange.
Der ist ja, ja. Ende der 9. ist der rausgekommen. Wir sind Ende der 10. Das heißt, der ja. ist seit 3 Jahren gibt's dieses
also
Modell.
Also nächstes Jahr sind's dann 3 Jahre.
Und ja. seit 3 Jahren pimmelt der hinterm Riss rum und denkt sich, irgendwo ist mein Bruder auf der anderen Seite vom Riss. Die stehen sich am Nabel des Risses stehen die sich gegenüber und fassen sich so durch die gläserne Scheibe an und es passiert ja. nichts. Das verstehe ich nicht, dass da 3 Jahre nichts passiert. Du könntest ja eine Buchreihe machen, wo die Rücken an Rücken irgendwie über, das wäre ja spannend, die sind ja konträre Charaktere, die haben sich ja nicht so brüderhaft lieb, sondern ja. die haben ja Konflikte. Und dass man diese Konflikte, dass sie über diese Konflikte hinaus zusammenarbeiten müssen und dann Rücken an Rücken müssen die gegen Fulcrum, gegen Magnus, gegen Angron, gegen Mortarion antreten. Ja. Du hast 4 große Prinzen.
Und dann finden die zusammen irgendwie einen Dorn wieder oder so, oder?
Genau.
Oder ein Kahn.
Das würde die Geschichte vorantreiben. Ja. Das wäre eine Buchreihe, wo du gerne dabei bist, weil du hast halt Primaten, du hast 2 Stück, du hast Team Lion, du hast Team Gallman, du hast halt Captain America und Iron Man.
Und das ist noch quasi, ich glaube, gerade diese fehlenden Charaktere ja. Also gerade die fehlenden Primarchen, die wären jetzt quasi genau die Momente, die man noch mal erzeugen kann, bevor man dann anfangen müsste, Charaktere zu töten.
Ja.
Weil jetzt, dadurch, dass das noch offen ist, und das ist eine riesig verpasste Chance bei den bisherigen Primarchen, mhm. aber stell dir eine Buchreihe vor, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Gallman und Dorn kämpfen irgendwie gegen die Dämonenprimarchen und dann gehen Dinge aber irgendwie sideways und die landen irgendwie auf einem Space Hulk oder was auch immer oder auf einem kaputten Schiff und landen dann aus Versehen in Comoror irgendwie. Mhm. Da finden sie dann den Kahn wieder oder so. Mhm. Solche Momente könnten ja theoretisch existieren oder keine Ahnung.
Ich stell mir gerade den Kahn vor mit so einem übertrieben ungewaschenen Bart, der dann so okay, ich mach's noch einmal.
Ja, genau. Oder halt, keine Ahnung, die kämpfen im Riss irgendwie an irgendeinem Gauntlet und dann bricht der Warp irgendwie rein und ein Lorga kommt raus und es wird irgendwie über 8 Bücher beschrieben, wie irgendein Plan von den Worldbearers irgendwie umgesetzt wird. Am Ende kommt ein Dämonen-Lorga raus, die fangen an zu kämpfen und dann kommt der Korax mit dem Klappstuhl irgendwie aus irgendeiner Warp-Tür raus und haut den auf den Rücken.
Und haut ihm einfach.
So,
ja.
Und das wären nochmal so Momente, die man jetzt erzeugen könnte und die wären schade, wenn die nicht irgendwie in einem Roman stattfinden würden. So.
Meine Fantasie geht gerade durch. Wie ja. geil wäre das, ein Kahn, der einfach sagt so, ich habe mit dem Imperium abgeschlossen. Und dann müssen ja. die halt wieder abziehen und denken sich, okay, Kahn ist nicht dabei. Und dann gibt's den Kampf Gallman gegen Fulcrum. Fulcrum ist praktisch schon wieder an Gallman verprügeln. Und kurz bevor so diesen Final Blow macht bei Gallman, da geht so das Portal, da so, geht so, wie heißen die Webway Games?
1000 Tore.
Genau, geht da so ein Tor auf und dann siehst du so Evil Knievel, wie Kahn auf seinem Motorrad so durch die Luft segelt, im Hintergrund der Mondschein. Das wäre doch, wie nice
so,
wäre das?
Er hat so hier, Lelith sitzt so hinten bei ihm drauf und hält sich
ja,
so fest.
Hält sich so.
Und dann gibt's noch diese Memes mit, dass er so, mit der sowas am Laufen ja, hat, über Comoror ja. Tinder. Und die sich so Booty Calls schicken, so nachts.
Und er hat halt seinen ungewaschenen Bart, weißt du, wo noch irgendwie die halbe Udon-Nudel noch drin hängt. Und er ist aber so savage auf seinem Bike und rast einfach dem Fulcrum in den Rücken. Und dazu kommt Creed. Ich meine, da ist so. Da ist so viel Potenzial und ich will das sehen und ich wünsche mir einfach 2026 die neue Edition und einfach mehr Mut und dass sie nicht, und das befürchte ich, daherkommen und sagen, ihr habt hier Orks gegen Space Marines, Orks
dann
sind wieder auf
so,
Armageddon.
Dann kriegen sie wieder Firstborn Space Marines, ja. weil die dann so, die gehen so vor Primaris dann mit der Starterbox, ja. weil die ja dann auch mit, wann war es, bei, vor Leviath, mit Silent King, mit Necrons, ja. sind die dann auch so wieder zurückgegangen mit der Lore, ja. wo man dann so war, ja. nein, warum? Ja. Jetzt haben wir 3 Jahre wieder, sind wir wieder ja. zurück. Ja.
Ich befürchte, es wird genau das. Ich ja. fürchte, die sind dann so, die Orks sind wieder auf Armageddon, es ist super krass und wir sind so, ja, okay, ja. Gasgul wurde verprügelt und hat sich zurückgezogen. Ende.
Aber auch jetzt Armageddon.
Passiert nichts.
Armageddon war so eine Randnotiz in der Edition. Das wurde ja schon so angeteasert mit, es geht wieder zurück nach Armageddon. Und dann gab es dieses eine Kampagnenbuch, was keinen interessiert hat.
Und dann frage ich mich, geht's nur uns so, weil wir uns in dieser Bubble bewegen? Oder sind jetzt Leute, die Crusade wirklich richtig krank drin sind, die sind jetzt gerade so, oh Leute, was da passiert ist?
Ja.
Boom. Wissen wir halt nicht. Deswegen erschließen wir
uns
gerade.
Schreibt uns das doch mal gerne in die Kommentare auch, was ihr euch wünschen würdet. Womit ihr gerade zufrieden seid, womit ihr unzufrieden seid. So. Ja.
Weil wir müssen jetzt weitermachen, weil wir müssen jetzt hier produzieren und wir müssen noch Warhammer spielen und ich fand den jetzt überraschend spannend. Also ich dachte mir, dafür, dass wir jetzt nicht so richtig wussten, wo die Reise hingeht, fand ich
war ein stabiler Podcast.
Ich hoffe, ihr fandet es auch gut und stabil. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Tschö.
Tschüssi!